Die Aufmerksamkeit für den Rücktritt Papst Benedikts und die schnelle Wahl von Franziskus haben auch viele Nichtgläubige nach Rom blicken lassen. Das war schon ein Ereignis. Sowas kommt nicht oft vor. Uns geht es im folgenden Gespräch mit dem Publizisten Alexander Kissler weniger um die Frage, ob da ein Rebell Gottes die Leitung der katholischen Kirche übernommen hat, sondern wie sehr Amt und Autorität in den Alltag der Menschen, der Gläubigen scheinen. Alexander Kissler hat gerade ein Buch veröffentlicht, Papst im Widerspruch, Benedikt der 16. und seine Kirche. Und ihn habe ich gefragt, da ziehen sich 100 alte Männer sonderbar gekleidet zurück, sagen kein Sterbenswörtchen und setzen Zeichen, Rauchzeichen. Alle Welt wartet drauf, schaut drauf. Was macht eigentlich dieses Faszinosum aus?
Wir leben in einer Zeit, in der fast alles, fast jedem, überall schnell erreichbar ist. Es braucht nur wenige Klicks, wir können alle Informationen haben, wir können Teilnehmer werden unserer Medien- bzw. weltweiten Bürgergesellschaft. Und eine Papstwahl ist ein schlechthin unverfügbares Ereignis. Niemand außer dem Papst oder Gott eben, der den Papst dann abberuft, kann bestimmen, wann ein Konklave stattfindet. Es findet also sehr selten statt. Es gibt keine Möglichkeit, in das Konklave hinein zu regieren. Wir haben gerade jetzt erlebt, dass jemand gewählt wurde, den niemand, wirklich niemand auf der Rechnung hatte, sodass wir es hier mit einem seltenen Ereignis zu tun haben, einem unverfügbaren Ereignis und gleichzeitig noch einem Ereignis, das Geheimnis ist, weil wir erfahren nur das blanke, nackte Ergebnis. Wir erfahren letzten Endes nicht, was hat denn nun dazu geführt, dass genau dieser Mann für den besten neuen Papst gehalten worden ist.
Herr Kissler, man reibt sich ja dennoch ein bisschen die Augen. Unsere Moderne fußt auf individuellen Freiheiten. Freiheiten von Fesseln der Fremdbestimmung. Das waren feudale Fesseln, das waren klerikale Fesseln. Da ist man stolz drauf. Die Moderne ist eine Moderne der individuellen Freiheiten. Man hat gegen preußische Zensurmaßnahmen, gegen die Kirche, hat sich noch das junge Deutschland heftig gewehrt, Heine und seine Kollegen. Und jetzt schauen wir da irgendwie begeistert hin. Wie erklären Sie sich das? Liegt das daran, dass wir einerseits in Zeiten leben, in denen alles zur Disposition gestellt ist, wir bindungsarm leben und dennoch einen Wertewunsch haben? Also eine neue Sehnsucht nach Autoritäten?
Ich muss gestehen, dass mich dieses enorme Interesse, das ja noch einmal das Interesse der beiden vorherigen Konklave übertroffen hat, auch etwas überrascht hat. Das muss ich gestehen, dass auch selbst strammkirchenkritische Organe nun Live-Ticker eingerichtet haben, es eine Schalte gab zum Rauch und zur Frage, ist er nun weiß oder schwarz. Das hat mich auch überrascht in dieser Dimension, das muss ich ehrlich sagen. Ob wir uns nach Autoritäten sehnen, das wage ich zu bezweifeln, weil wir doch alle, zumindest in der westlichen Weltgesellschaft, mit der Muttermilch aufgesogen haben, dass Autoritäten einengen, dass es darum geht, Individualität möglichst schonend, aber auch maximal gefüllt auszuleben. Was dahinter allerdings steht, glaube ich, dass wir alle irgendwo bewusst oder unbewusst spüren, im Treibsand der Ungewissheiten, im Treibsand teilweise auch der Beliebigkeiten, aus denen unser spätmodernes Leben zusammengesetzt ist, brauchen wir doch ein oder zwei oder drei Dinge, auf die wir uns verlassen können. Das ist oft der Nahbereich, die Familie. Religionsähnliche Funktion hat manchmal auch der Sportverein. Also das Fantum ist auch eine postreligiöse Religion, wenn man so will. Und darüber hinaus ist nun einmal der Papst, weil es eben die längste ununterbrochene Instanz ist, denn diese Erde aufzubieten hat, ist der Papst gewissermaßen der Meridian der Weltgesellschaft, weil an ihm in Zustimmung oder Ablehnen wir unser eigenes Wertesystem überprüfen können.
Obwohl das Angebot der Kirche gerade darin liegt, zu sagen, dass sie nicht von dieser Welt ist.
Genau das ist das Angebot, aber Sie sagen es sehr recht, das ist ein Angebot, das viele andere nicht im Programm haben und unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts bleibt es ein Angebot. Auch Benedikt der 16., über den ich jetzt ja gerade das Buch vorgelegt habe, Papst im Widerspruch, hat immer wieder gesagt, wir können eigentlich das, was wir haben, nur anbieten. Also die Kirche weiß, sie ist einer von vielen Playern auf dem globalen Markt der Sinngebungsinstanzen, aber sie hat eine unverwechselbare Botschaft, nämlich, dass sie sagt, wir haben eine Message, die über diese Enden der Welt sowohl geografisch als auch chronologisch hinausreichen.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mit Ihnen auf ein Problem zu sprechen zu kommen, das nicht nur mir auffällt. Von den Katholiken weltweit würden etwa 50% jedenfalls in den entwickelten Industriegesellschaften sagen, dass sie kirchenfern leben. Und vielleicht nur 12, 15, 17%, dass sie in einer gewissen Papsttreue leben. Nun leben wir in einer Zeit, in der so alles kündbar ist. Ne? Alles steht zur Disposition. Wir machen Liebschaften befristet, wir können Verträge schließen, aufkündigen, Autos mieten, abstoßen, Wohnungen, Arbeit, Zeitraum. Zwei Dinge gibt es vielleicht, bei denen das nicht mehr der Fall ist. Kinder, da kommen wir nicht raus. Wenn wir die haben, dann sind wir in einem ewigen Kindschaftsverhältnis zu denen. Und noch was ist unverhandelbar, dass wir in der Welt sind. Frage, wie sehr kann Kirche und Papsttum da ein Vorbild sein, dem man willig folgt? Weil die meisten doch eher sagen, um Gottes Willen, damit will ich nichts zu tun haben. Einerseits sagt man, naja, katholische Kirche schön und gut, Papstweisung ja und nein, aber das mit der Sexualmoral und mit den Missbrauchsgeschichten und mit dem Zölibat und mit der Frauenordination und den Viri Probati und so weiter, da sind die doch ziemlich gestrig. Also fällt einem das leicht, papsttreu zu sein?
Das fällt in diesen Zeiten, glaube ich, nicht unbedingt leichter als früher. Die katholische Religion musste man ja immer getrennt sehen von einem blanken Papismus. Der Papst ist ja durch diese Zwittergestalt eines geistlichen und auch politischen Führers, in Anführungszeichen, sowohl jemand, der also auf Macht drängt, als auch machtkritisch ist. Das ist eine sehr interessante Zwitterfunktion. Benedikt hat auch immer wieder gesagt, die Kirche muss man da erkennen, dass sie an den Stellen, an denen Macht verherrlicht wird, zum Widerstand gegenüber der Macht ermutigt. Gleichzeitig übt sie Macht aus. Das ist ein Faszinosum. Die Frage, ob man Papst treu sein muss, um sich für den Papst zu interessieren, würde ich natürlich verneinen. Die Zahl derer, die wirklich den ganzen Katechismus ernst nehmen, ist natürlich eine Minderheit, eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheitenposition in der westlichen Welt. Aber diese Meridianfunktion, die ich eben angesprochen habe, führt eben dazu, dass man sich auch in begeisterter Ablehnung für den Papst und für die Kirche begeistern kann. Man sieht es, wie auf einmal jemand in die Weltgesellschaft dringt, von dem eines klar ist, diese Worte wollen ernst genommen werden. Was der Papst sagt, wird ausgesprochen mit dem Impetus, nehmt meine Worte ernst. Und wir leben gerade in unseren Breitengraden in einer befristeten Gesellschaft, wie Sie es gesagt haben, in einer Welt der Dauerironie. Und hier ist jemand, ich meine das, was ich sage. Nehmt mich beim Wort. Ich bin nicht ironisch und ich bin auch nicht nur jemand, der in einem befristeten Verhältnis steht.
Ich habe mal den Probe aufs Exempel gemacht. Sie können ja in abendlicher Runde unbeschwert über Sexualpraktiken reden, ohne dass das irgendwie jemanden irritiert, errötet oder sonst wie. Wenn Sie aber beim Beginn einer Mahlzeit ein Ave Maria oder Vater Unser beten wollen, schauen Sie also in vollkommen konsternierte Gesichter und rote Ohren und ähnliches. Also es ist ein merkwürdiger Widerspruch, wie die Dinge da auf dem Kopf stehen. Lassen Sie es mich in eine ernste Frage pressen. Erleben wir vielleicht auf dem Boden dessen, was wir bisher gesagt haben, dass sich die Katholiken vielleicht spalten in jene, die dieses Wort, das ernst genommen werden will, dem folgen und jene, die sagen, oh Gott, schert mich eigentlich nichts.
Es gibt ja bereits das große Wort von der inneren Apostasie. Also wenn Sie Umfragen machen, gerade unter Katholiken, was Ihnen nun die Forderungen des Weltkatechismus und die Ansprachen des Papstes bedeuten, bekommen Sie in wenigen Regionen des Westens eine Mehrheit. Das heißt, wir haben längst schon ein inneres Schisma, möchte ich mal sagen, eine innere Apostasie, eine innere Abwendung von Kernanforderungen der katholischen Christenheit. Und dennoch ist man natürlich, wenn man getauft ist und in diesem Club in Anführungszeichen drin ist, lebenslang Katholik. Da kommen Sie nicht raus. Auch wenn Sie keine Kirchensteuer mehr zahlen, sind Sie dennoch getaufter Katholik lebenslang. Insofern glaube ich, man kann jetzt das Katholischsein nicht eben zustimmen zum kompletten Moralset der katholischen Kirche ableiten. Man darf auch nie vergessen, die Kirche ist letztlich keine Moralagentur. Die Moral der Kirche sind eigentlich die 10 Gebote, die es schon im Alten Testament gibt. Das Neue an der Kirche ist eben, dass es Christus gab, diesen Gottmenschen, der ein ganz neues Angebot aus Gnade und Vergebung in die Welt gebracht hat. Insofern würde ich sagen, dieses innere Schisma haben wir. Das kann sich auch mal wieder schließen, aber es ist dann doch, auch wenn es paradox klingt, ein innerkatholisches Schisma.
Das würde aber doch bedeuten, dass das, was Religionssoziologen uns sagen, dass es sowas wie Religiosität in der Gesellschaft gibt, aber nicht zwingend die an Kirche gebunden ist, dass das zunimmt, oder?
Das nimmt hier zu, das ist richtig. Wir haben beides. Wir haben eine Zunahme nach den großen religiösen Erzählungen, den Erzählungen, die tragen im Leben und im Sterben. Wir haben gleichzeitig eine wachsende Skepsis gegenüber dem moralischen Angebot, vor allem der Kirche. Und ich denke, dass die Zukunft, wenn ich mir das erlauben darf herauszunehmen, die Zukunft eigentlich der Kirche darin sieht, dass sie, und darauf hat ja auch der neue Papst gedeutet, dass sie sich stärker als die Gemeinschaft versteht, die Christus folgt und die Christus in der Öffentlichkeit bezeugt, und weniger als eine Agentur, die also einen gewissen Moralkodex immer wieder vor sich herträgt. Es ist völlig klar, ganz ohne Moral geht es nicht, aber Christentum ist auch nicht nur Moral.